2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega trotzdem. Und pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, herzlich willkommen zum nach dem Spielgespräch zum gestrigen Pokalspiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim SC Freiburg im Mooswaldstadion. Der SC Freiburg konnte sich in der Verlängerung mit 2:1 durchsetzen. Es waren 33.500 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion und davon mindestens 2.100 St. Pauli-Fans. Die Tore in ihrer Reihenfolge, das 0:1 in der 42. Minute durch Lukas Daschner, das 1:1 in der 90+3 von Ginter durch einen Kopfballvorlage von Keitel und das 2:1 in der 119. Minute von Gregoritsch, auch durch einen Kopfball durch Vorlage von Ginter. Es ist jetzt der 20.10., sogar 12.15 Uhr mittags, also 13,5 Stunden nach Abpfiff. Ihr hört also quasi zwei fast frische Live-Reaktionen, also kaum eine Nacht dazwischen. Ich muss zugeben, und das gebe ich jetzt offen zu, ich habe wenig Stichpunkte da, bin nicht so ganz optimal vorbereitet, weil wir nach dem Spiel direkt weiter noch in die Schweiz gefahren sind und ich jetzt gerade aus der Schweiz aufnehme. Wir sind um 2 Uhr nachts ins Bett gefallen, also gerade aufgewacht und ein paar Punkte notiert. Und deswegen bin ich aber umso glücklicher und froh, dass ich einen hochkompetenten Gast wieder am Start habe. Und zwar ist es der Patrick vom Sportcast Freiburg, die bereits heute Morgen sogar eine Folge zum Pokalspiel online gestellt haben. Also hört da mal rein. Das tue ich auch nach dieser Aufnahme. Moin, Patrick.
Moin, unsere Folge wurde sehr detailverliebt. Das wurden über 1,5 Stunden. Also überlegt euch gut, ob ihr euch das antut.
Nee, macht das. Das sind auch sehr, sehr sympathische Jungs, also kann man auf jeden Fall machen. Ich habe das auch nach dem Spiel gegen Bayern gehört, also kann man sich auf jeden Fall anhören. Also die wissen auf jeden Fall, wovon die reden, das finde ich auch ganz gut. Also sehr, sehr, also eine höhere Empfehlung von mir. Und ich sag dir ganz ehrlich gerade, es ist bei mir ein Mischgefühl zwischen Enttäuschung und Stolz. Also Timo Schulz hat zwar vor dem Spiel gesagt, wir spielen gerade hier gegen Freiburg 2 Spiele, eins ist für den Pokal, und eins ist es für unsere Haltung und die Haltung hätten wir gewonnen. Also ich bin zwar auch stolz, aber hoffe, dass da jetzt auch Luft nach oben ist und wir gegen den Tabellenletzten Bielefeld, die ja mit 0:6 gestern unter die Räder kamen in Stuttgart, dass er nachgelegt wird. Aber wie Ewald Lien immer gesagt hat, solche Spiele sind immer sehr, sehr gefährlich. Wie fühlst du dich heute? Ein Abend ist jetzt dazwischen. Kannst du uns deine Gedanken und Gefühlswelt kurz zusammenfassen?
Ich bin unglaublich erleichtert, wenn ich ehrlich bin. Ich kann deine Gefühle, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, weil ich sie so ein bisschen von der anderen Seite erlebt habe, weil ich war mit der Haltung über lange Zeit nicht so glücklich von der eigenen Mannschaft. Dafür ist aber das Ergebnis sehr gut zum Ende. Ich habe ja schon im Vormspielgespräch gesagt, dass ich unbedingt wieder zurück nach Berlin möchte, deswegen ist mir das Wie erstmal relativ egal. Aber es gab dann halt echt, also aus Freiburger Sicht, sehr, sehr viele coole Momente, die sich alle dann irgendwie rund um den Namen Matthias Ginter zusammenfügen. Deswegen, also ich bin jetzt, heute bin ich glücklich, ich war gestern aber während dem Spiel, ich glaube, meine Verlobte hatte nicht die beste Zeit ihres Lebens neben mir auf der Couch, ich war sehr sauer.
Aber sie ist ja auch Freiburg-Fan, so wie ich das mitbekommen habe, oder?
Ja, ist sie. Aber
war sie nicht so nervös wie du?
Nee, vielleicht.
Sie war sehr, sehr ruhig und entspannt und optimistisch, dass ihr das Ding noch nach Hause schaukelt, oder?
Ja, so ungefähr, genau.
Also wie ist denn dein Pokalspieltag abgelaufen für dich?
Also ich war arbeiten bis um kurz nach 4 oder so. Und ich wohne ja nicht direkt in Freiburg. Deswegen war für mich halt gleich nicht die Zeit, ich hätte die Zeit gehabt, aber es wäre zu einem richtigen Stress geworden, noch pünktlich ins Stadion zu kommen und habe mich dann dagegen entschieden, was ich gestern Abend vielleicht ein klein bisschen bereut habe. Ich bin dann nach Hause, habe Wäsche laufen lassen, habe was noch zu essen besorgt auf dem Heimweg und dann habe ich mir Sky angetan. Genau, das war so weit so unspektakulär.
Du hast ja gerade gesagt, es wäre stressig gewesen, auch jetzt die Anreise oder für Locals, wie du meintest, wenn du aus Freiburg aus der Ecke kommst. Ich würde das quasi beschreiben, also so habe ich das wahrgenommen. Jetzt ist mein zweites Mal jetzt Mooswaldstadion, dass man wieder mit der Straßenbahn quasi rausfährt und dann diesen ellenlangen Fußweg hat Richtung Arena. Das sind jetzt 10, 15 Minuten vielleicht. Und du hast ja überall diese Parkplätze und wenn alle mit dem Auto kommen, dass du im Stau stehst und nicht vom Parkplatz kommst, wir also das ist quasi so ein Wink rüber zum Stadtnachbarn, zum HSV, weil es ja permanent andauernd da auch so ist, weil alle mit dem Auto kommen und dann stundenlang auf dem Parkplatz stehen. Ist das denn bei euch so ähnlich? Wie ist denn das bei euch jetzt nach Eröffnung? Ist jetzt ein Jahr vergangen. Wie ist denn so die Anreise mit dem Auto zum Beispiel für euch? Also man könnte ja an sich ja sagen, es ist ja an sich viel Platz da. Man hat das Stadion relativ außerhalb platziert. Es wirkte auf dem Hinweg, also auf dem Hinlaufen zum Gästeblock und dann zurück schon sehr, sehr stauig und chaotisch.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass das gestern auf dem Hinweg relativ schlimm war, weil halt alle, die arbeiten mussten, dann ja zum gleichen Zeitpunkt gekommen sind. Verteilt sich am Wochenende ein bisschen besser. Ich habe aber nach dem Abpfiff bis jetzt eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Also ich war auch schon einige Male mit dem Auto da, war auch schon einige Male mit dem ÖPNV da, je nachdem, wie es sonst in die Planung passt, auch ob man danach noch nach Freiburg gehen möchte oder so, hängt damit zusammen. Und dass du außerhalb von der Stadt bist, ist ja keine Garantie dafür, dass das gut funktioniert. Ich denke da zum Beispiel an Sinsheim, wo ich schon mal 3 Stunden nach dem Abpfiff noch nicht vom Parkplatz runter war, oder in Augsburg ging mir das auch mal so. Aber irgendwas hat man ganz gut gemacht in der Verkehrsplanung, was auch dran liegt, man kann den Messeparkplatz gegenüber nutzen, der hat einen anderen Abfluss als die Hauptparkplätze zum Stadion dazu. Die gehen in 2 verschiedene Richtungen weg und so. Also ich glaube, das hat man ganz gut hinbekommen in der Verkehrsplanung.
Dann will ich auch mal kurz meinen Tag einmal kurz beschreiben. Also mein Tag war schon relativ lang. Also die Besonderheit war jetzt, dass ich mir für den gestrigen Tag entschieden habe, mir so nur einen halben Tag freizunehmen. Das heißt, ich habe noch von 5 bis 9 noch gearbeitet, bin dann um 10 Uhr los, also relativ spät. Die meisten sogar sind schon zwischen 6 und 8 mit dem ICE runtergefahren. Ein Bus der Fanszene fuhr um 5 los. Eventuell, klar, hat man noch ein bisschen Zeit genutzt, jetzt um mal durch Freiburg zu spazieren. Auch ein paar Leute, die da schon vorher waren, auch mein Vater ist auch angereist und auch ein paar Kumpels, auch mit der Bahn vorher angereist, auch waren auch schon um 13, 14 Uhr schon in der Stadt, um eventuell nochmal durch Freiburg zu spazieren. Und Freiburg, muss ich ganz ehrlich sagen, ist halt, wenn ich so mal nachfrage unter St. Pauli-Fans, ist halt schon eine der Destinationen, die uns auch sehr viel Spaß machen, einfach weil es halt toll ist, einfach in Freiburg zu sein. Es ist ein nettes Städtchen, wo man sich instant wohlfühlt, wo man nicht andauernd permanent mal rumgenervt wird. Es ist mal so abwechselnd auch immer ganz okay, wo man nett empfangen wird, man muss seinen Schal nicht unter der Jacke verstecken, man wird nicht drum angepöbelt, sondern du siehst einfach quasi, wenn du am Bahnhof ankommst, viele Freiburg- und St. Pauli-Fans zusammen am Bahnhof essen, trinken, gemeinsam zum Stadion anreisen, an der Straßenbahn zusammen schnacken, Unsinn reden und lachen. Das fand ich mal sehr, sehr angenehm mal zur Abwechslung, wenn man mal jetzt unsere letzten Spiele quasi bei Dynamo Dresden und Magdeburg vergleicht. Also für mich, da war der ganze Tag mal abgesehen vom Ergebnis eine 1-. Also der Minuspunkt, würde man sagen, das ist das Einzige. Klar, das Ergebnis, klar, aber das klammere ich mal komplett aus, war quasi ein Kandidat, der es wohl lustig fand, beim 2:1 den Becher voller Bier halt hochzuwerfen und dieser in Richtung Stehplatz im Gästebereich ging und es natürlich halt 1-2 Becher zurückgefeuert wurden. Also man musste halt auch nicht weit werfen, es gab auch keine Pufferblöcke, man saß quasi nicht mal einen halben Meter zwischen einem Freiburg-Fan, wo nur ein Zaun zwischen war, es gab auch halt keine Pufferblöcke, das habe ich auch nicht mehr so oft in Erinnerung, dass es halt sowas gab, also man konnte sich einfach rüber und unterhalten, das war das einzig Negative, aber das Rückwerfen, also das konnte ich ja nicht so sehen, man war halt sehr angefressen, klar, man hat 2-1 gerade in der letzte Minute der Verlängerung reinbekommen und dann einmal kommt ein Bier rübergeflogen, da war man auch durch angepisst, ne? Und eventuell noch so ein kleiner, also ich will nicht sagen, es war negativ, aber es ist uns aufgefallen, es gibt ja, ich weiß nicht, wie gut du die ganze Parkplatzstruktur da irgendwie kennst, es gibt ja quasi vorm Gästeeingang noch so eine Art Parkplatz, ne? Ja. Und dass man da nicht parken konnte, es gab einige mit den Autos, es gab nur den Bus der Ultras, der stand da, einige Polizeiwagen und 1-2 Autos von Vereinsoffiziellen und es mussten halt einige Hamburger Autos sonst wo am Arsch der Welt parken. Und das, also ganz woanders. Und warum man das nicht nutzen konnte, im Grunde waren es die einzigen Sachen, die uns negativ aufgefallen sind. Aber sonst, im Großen und Ganzen ist halt, trotz Niederlage ist Freiburg immer ein schönes Spiel und schön und einfach toll da zu sein. Ne?
Ich muss jetzt mal rückfragen, wie war denn dein Stadionerlebnis drin?
Also für mich persönlich, ich fand das super. Also einfach eine ganze Anreise hin war alles nett. Die Freiburger links und rechts waren alle höflich und nett und man hat sich willkommen gefühlt. Das war für mich halt wieder so ungewöhnlich. Einfach, ich habe die Polizei fast gar nicht gesehen, was immer von Vorteil ist. Das ist einfach, das war alles mega ruhig, das war nett. Also ich kann es, wie vorhin erzählt, das war einfach ein Rundum, man hat sich quasi, also wenn man sich nach Hause Freunde einlädt, dann will man ja auch, dass sie sich wohlfühlen und ein bisschen heimisch fühlen und wohlfühlen, und so habe ich mich gefühlt. Im Grunde hat Freiburg wieder alles richtig gemacht. Ich weiß, zum fünften Mal Freiburg und zum fünften Mal war das so. Also es war auf jeden Fall Daumen hoch von allen denke ich mal davon aus, allen St. Pauli-Fans Richtung Freiburg. Also ihr macht auf jeden Fall was richtig und bitte bleibt so.
Das hört man gerne, ja.
Und eine Frage, die mir zum Beispiel durch den Kopf ging, und das war zum Beispiel, als, ich weiß nicht, zu welcher Szene das war, dann habe ich mich, also ich habe mich ja permanent zwischen, und das, zum Beispiel auch Thema Ordnungsdienst, die haben da nicht viel rumgeärgert und rumgestresst, weil ich bin permanent von den Stehplätzen hoch auf die Sitzplätze und hoch runtergegangen. Also die haben da auch gar nichts gesagt. Man muss nicht immer Karten vorzeigen. Irgendwann haben die es einfach alle gewähren lassen. Also es war alles auch ganz okay. Die meisten wollten zwar stehen, aber ich bin dann immer hoch und runter, weil die Kollegen vom Fanprojekt noch oben standen und dann so oben waren, und dann bin ich dann dahin, hab den noch getroffen, bin da hoch und da hoch und da runter. Also es war relativ entspannt, das war auch echt ganz cool. Und auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, wie würdest du es finden, und das habe ich mich dann auch gefragt, und das haben wir uns dann gefragt, wir haben ja die Regelung in Deutschland, Drittligist abwärts ist Heimrecht gegenüber den Profiklubs. Und jetzt, das habe ich auf dem Hinweg auf Twitter oft gelesen, dass zum Beispiel man so regeln könnte, dass gerade jetzt im gestrigen Spiel Erstligist, Zweitligist, dass dort der Zweitligist das Heimrecht bekommt. Das habe ich auf Twitter bestimmt 2-3 Mal gelesen und auch selbst noch 3-4 Personen im Gästebereich gefragt, die zwar klar dafür waren, dass Zweitligist Heimrecht hat, klar, Gäste-Fan-Bubble, aber wir hatten ja auch von allen DFB-Pokalspielen die weiteste Anreise, deswegen kann ich auch verstehen, dass man da ein bisschen genervt ist, dass man da anreisen muss unter der Woche, aber es wäre ja andersrum auch so gewesen. Wie wäre so dein Take dazu?
Also mal unabhängig davon, dass ich ganz persönlich gerne nach Hamburg gereist wäre, bin ich seit Jahren großer Verfechter davon. Das ist also ganz extrem. Ich meine, das wurde damals, glaube ich, ein knappes Spiel, aber ich glaube, als Heidenheim das erste Jahr in der zweiten Liga waren, haben die in der zweiten Pokalrunde auswärts bei den Bayern gespielt. Und das ist einfach, ich brauche das nicht. Also ich finde, also ich wäre ein großer Verfechter davon, dass man sagt, okay, man macht nicht Heimrecht für Amateurvereine, sondern man macht Heimrecht für die Mannschaft, die in der Liga drunter spielt. Fände ich vollkommen fair. Weil man muss ja auch noch dazu sagen, das ist finanziell keine große Entscheidung, weil im DFB-Pokal die Einnahmen gesplittet werden zwischen Heim- und Gästefan. Und es ist vom sportlichen Wettbewerb her einfach das Fairste, was man machen kann, gerade dadurch, dass die Schere zwischen erster und zweiter Liga immer größer wird und man in einem Pokal das haben möchte, dass man dieses Grundgefühl hat, das kann jeder gewinnen. Und ich weiß nicht, der letzte Zweitligist im DFB-Pokalfinale dürfte Duisburg mal gewesen sein, gegen Schalke, wenn ich mich nicht sehr täusche, in dem Jahr, wo Raoul bei Schalke war.
Ja, genau.
Aber normal passiert das ja nicht mehr. Und das ist eigentlich schade.
Ja, stimmt. Zum Beispiel gestern war ja auch Bielefeld beim VfB Stuttgart. Da kamen sie ja mit 0-6 unter die Räder. Kann man immer sagen, so, was wäre passiert, wäre es in Bielefeld gewesen. Aber das weiß man halt nie vorher. Das ist halt, deswegen ist es halt nicht ein Gedanke, den wir uns da zusammengesponnen haben in deinem Gästebereich. Aber auch dann war die Idee eben angestoßen, ja, wie wäre es denn mit Hin- und Rückspiel im Pokal? Also nee, ist auch keine Lösung. Mal angenommen, wir gewinnen 1-0 gegen Freiburg im Hinspiel und dann im Rückspiel machen wir uns 3-0 weg. Dann haben die quasi die Chance, quasi das wieder gut zu machen, das Spiel. Und das soll ja auch nicht so sein.
Das ist ja, man Beispiel, sieht auch in, sorry.
Ja, nee, alles gut. Ich habe es nur dadurch, dass ich halt familiär in Brasilien auch mich da im Fußball da auskenne und auch da Fan bin, ist halt, da hast du halt keine Pokalsensation mehr, so richtig. Das Hinspiel gewinnt der Viertligist 3-2 und im Rückspiel gab es 9-0 vom Erstligisten. Also das war es auch, ist auch nicht cool.
Ja, siehst du in jeder eigentlich auch in jeder Sportart. Also wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du im US-Sport irgendwie affin bist, aber American Football ist, sind die Playoffs meistens relativ wenig predictable. Während halt dann im Basketball spielst du Best-of-Sevens-Serien und dann hast du halt, umso mehr Spiele du spielst, umso wahrscheinlicher ist, dass sich der Favorit durchsetzt. Und Spanien, Copa del Rey stehen dann oft die gleichen im Finale, die spielen ja mit Hin- und Rückspiel. Ich bin kein Fan davon, weil dann killst du wirklich alle Pokalüberraschungen vor allen Dingen auch in der ersten Runde. Also wie oft hast du einen Viertligisten, der gegen den Bundesligisten in einem Rückspiel gewinnt?
Ja, auch wieder richtig. Kommen wir kurz zum Spiel. Wir haben jetzt 15 Minuten gesprochen und noch kein bisschen über das Spiel. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich vielleicht im Vorfeld gesagt habe, ich bin so, was Taktik und Analyse und wie auch immer angeht, null Thema. Deswegen versuche ich, gut wie es geht, da rumzukommen. Aber soll es ja auch nicht sein. Ein bisschen kann ich auch schon drüber sprechen. Also kommen wir kurz zum Spiel. Ist es eigentlich das eingetroffen, was du vermutet hast? Du meintest ja, dass der SC Freiburg viel rotieren wird. Es wurden ja 7 Positionen verändert.
Es war mehr, als ich erwartet hatte. Streich hatte auf der Pressekonferenz zum Beispiel gar nicht drüber gesprochen, dass eine Torwartrotation ein Thema ist. Hab mich da sehr drüber gefreut, weil Noah Atubolu das größte deutsche Torwarttalent ist, was wir aktuell haben. Also das sagen nicht nur Freiburger, sondern auch alle Torwart-Experten, denen ich da vertraue. Der hat das auch gestern ganz gut gemacht, würde ich sagen. Ansonsten war dann die Großrotation schon ein bisschen überraschend. Aber ich habe gestern Mittag irgendwann mal dem Julian von uns im Podcast auch geschrieben, hey, wenn du irgendwie rotieren möchtest, dann musst du es fast gegen Pauli machen, auch wenn der Pokal für alle wichtig ist, aber Streich gewichtet die Bundesliga immer noch ein bisschen höher. Und nächste Woche ist wieder englische Woche, spielt man gegen Piräus. Und wenn man Piräus gewinnt, kriegt man ein komplettes Freispiel in Baku, weil man dann sicher Tabellenerster ist. Deswegen wird da wahrscheinlich ein Fokus drauf liegen, dass man dann wirklich in Baku eine komplette Rotation machen kann, wo man alle Kräfte sparen kann. Und dann war es halt sinnvoll, wenn du nochmal Stammspieler schonen willst in den 2 Wochen jetzt, dass du es halt gegen St. Pauli machst. Sorry, ich habe vorhin einmal das Sankt weggelassen, nachdem du mich drum gebeten hast. Genau, deswegen nicht komplett überraschend, aber habe schon ein bisschen eine Augenbraue hochgezogen, dass die Aufstellung rauskam.
Wo du meintest, unser Torwart war ja Atubolu, der ja für Flecken reinkam. Flecken ist ja euer Torwart, ne? Stammtorwart?
Ja, ist richtig.
Ja, ich habe ja selbst, wie du meintest, ich habe ja selbst 12 Jahre lang aktiv als Torwart gespielt und Atubolu ist mir auch einmal aufgefallen. Ich habe einmal bei der 3. Liga einmal reingeswitcht, also einmal eingeschaltet. Der stand da auch im Tor und ich fand einfach seine Ausstrahlung und so, wie er spielt, einfach richtig, richtig gut. Also das kann ich auch echt sagen, auch von mir. Ich mag ihn sehr gerne. Er hat auch seinen Auftritt, also das war richtig gut. Also er hat auch das Gefühl gehabt, dass, ich weiß nicht genau, also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, er konnte sehr eigenständig agieren, aber der hatte schon viel Platz. Er wurde nicht so richtig angelaufen. Ne? Normalerweise hast du einen so Matanovic vorne, der gerne mal drauf geht, aber der heute viel Platz zum Passen gehabt oder so zum Spielaufbau gehabt, so wirkte mir das.
Ja, also war auch, also offensichtlich, dass man bei St. Pauli wusste, dass Atubolu die Qualitäten hat, weil normalerweise, wenn du einen jungen Torhüter auf der gegnerischen Seite hast, wird der meistens eher aggressiver angelaufen als weniger aggressiv, weil man denkt, erstes Profispiel, vielleicht passieren ein paar Fehler. Aber wenn Atubolu den Druck bekommt in der 3. Liga, dann spielt er halt sehr, sehr häufig einfach einen Chip drüber. Oder wenn da eine Lücke drin ist, spielt er einen linienbrechenden Pass und dann ist im Zentrum niemand frei. Und also ich habe eher Respekt davor gehabt, dass Schulz das offensichtlich auf der Rechnung hat, dass wenn Atubolu spielt, dass man dann sein Anlaufverhalten nicht anpasst, sondern weiß, okay, der ist am Fuß genauso gut wie Flecken es ist.
Wir haben zum Beispiel diesmal ein 5-3-2 gehabt. Ich muss zugeben, das habe ich dadurch, ich weiß nicht, ob ich das gerade im Off oder hier schon gesagt habe, also im Grunde bei der Anreise war es halt so, dass ich gar keinen Empfang hatte zum Internet. Also ich wusste die Aufstellung gar nicht. Ich wusste nicht die Formation. Ich wusste nicht, wer für wen spielt. Nehmen wir das bitte nicht übel, liebe Hörerinnen und Hörer. Also das waren 5-3-2. Ich habe mich zum Beispiel im Laufe des Spiels irgendwann mal gefragt, warte mal, warum ist denn hier unser Eric Smith da in der Mitte der Abwehr? Das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass er dauernd zurückgeht, weil ich habe auch da im Kopf irgendwie gerechnet, dass wir wieder 4-4-2 spielen. Das ist halt so ein Standard-Timo-Schulz-Ding ist. Und deswegen, ich halt mich gewundert habe, warum er permanent nach hinten geht. Aber das war ja deren feste, seine feste Position an dem Spiel. Es war ja wirklich ein 5-3-2. Und wir hatten halt wirklich nur, also wir mussten ein bisschen rotieren, ein bisschen mehr als üblich eigentlich. Klar, wir mussten auf Sayakas verzichten, der gegen SV Strahlen sich eine rote Karte abgeholt hat. Mädels, der sich wohl an der Schulter verletzt hat. Also das sah auch ganz böse aus. Also ich habe die Szene auch vor Augen, als er beim Kopfball, beim Zweikampf da hingefallen ist gegen den HSV. Also er ist auch, hat auch weitergespielt nach kurzer Behandlung. Es sah erstmal auf dem ersten Blick nicht so schlimm aus, aber scheinbar ist es ja wieder so, lieber mal ein Spiel draußen lassen, als das überstrapazieren. Er wurde ersetzt durch Betim Fazli. Und wir hatten vorne Daschner anstelle von Matanovic und Zander hat auch gefehlt. Das heißt, also Zander hätte eigentlich Sayakas ersetzt, aber das heißt, beide haben gefehlt. Im Grunde kam dann Kanner Metcalf auf die rechte Seite, der ein gutes Spiel gemacht hat, also für mich ein gutes Spiel gemacht hat. Ich mag ihn auch ganz gern. Patrick, wie kannst du uns aus Freiburgs Sicht die erste Hälfte zusammenfassen? Also es wirkte so, dass Freiburg entweder, ich will nicht sagen, nicht mit dem Pressing gerechnet hat, oder die 7 Wechsel in der Startelf waren viel zu viel. Ja, man muss schon, weil Dreifachbelastung, aber es wirkte nicht abgestimmt. Es wirkte auch keine Ballsicherheit von Freiburger Seite.
Ja, also ich hatte ganz schlimme Erinnerungen an viele Spiele gegen Union Berlin in den letzten Jahren, wo man eigentlich immer ähnlich aussah, und zwar auch, wenn man mit der Stammaufstellung gespielt hat. Deswegen waren für mich die 7 Wechsel in der ersten Halbzeit gar nicht, ich hatte die kaum im Kopf, so als Faktor, warum es nicht funktioniert hat, sondern eher, dass man taktisch immer noch keine Idee dagegen hatte, weil klar, du hast im 5-3-2 automatisch ein dichtes Zentrum und kriegst es trotzdem relativ gut hin, die Breite abzudecken. Also einfach ein Grund dafür, warum Union defensiv das auch so gut macht. Und Freiburg hat das gestern aber also gar nicht drauf reagiert. Also es sah ja teilweise, war hinten die Viererkette im Aufbau, die Außenverteidiger nicht so hoch, wie man es normalerweise vom SC gewohnt ist. Dann stand da Keitel noch, der ab und zu mal abgekippt ist, oft aber im Sechserraum geblieben ist. Eggestein ist mit nach vorne geschoben und die offensive Viererreihe ist einfach offensiv geblieben. Haben sich so im Deckungsschatten der zentralen Mittelfeldspieler einfach versteckt und nicht anspielbar gemacht. Und das war unglaublich frustrierend zuzuschauen, weil man dann auch denkt, okay, man hat ja eigentlich vorne Spieler mit Doan, Jeong und Weishaupt vor allen Dingen, die eigentlich prädestiniert dafür sind, um mal eine Situation in einem 1 gegen 1 aufzulösen. Und so kriegst du ja so eine dichte Formation dann überspielt. Wenn du halt mal ein Dribbling gewinnst, hast du automatisch einen Raum. Aber dafür musst du dich halt erstmal anspielbar machen, um an den Ball zu kommen. Und dann war es halt hinten viel Ballbesitz, Atubolo, Ginter, Kevin Schlotterbeck, die dann ganz oft einfach ratlos dastanden und nicht wussten, wo sie den Ball hinspielen sollen. Und das ist dann gegipfelt in dem 1-0, das natürlich ein grober Fehler von Kevin Schlotterbeck ist, was also zumindest die Fanbubble, der ich angehöre, super traurig ist, weil wir alle Kevin Schlotterbeck in Freiburg sehr gerne haben und der es echt nicht so leicht hat, auf Einsatzzeiten zu kommen, und dann spielt er mal und dann passiert ihm halt das. Und es darf ihm auch nicht passieren, aber es ist letztlich nur ein Symptom davon, was man die ganze erste Halbzeit gesehen hat, nämlich dass die hinterste Kette einfach alleine gelassen wurde, wenn sie den Ball im Spielaufbau hatte. Und das war auf der einen Seite von St. Pauli sehr gut gemacht, auch mit einer sehr hohen Intensität, dass man auch keine Zeit hatte, um sich freizulaufen. Gleichzeitig erwarte ich aber auch von einer Mannschaft, die eigentlich im Ballbesitz inzwischen so gut ist, wie sie der SC ist, dass man da ein bisschen mehr anbietet. Und deswegen war ich auch sauer nach der ersten Halbzeit. Nicht, weil St. Pauli das gut gemacht hat oder da in Führung gegangen ist, sondern dass man das Gefühl hatte, die Lösungen, die es geben würde, werden nicht so wirklich gesucht.
Ich habe ja auch als Notiz mir hier hinterlegt, in der 30. Minute der erste richtig nennenswerte Abschluss von Freiburg. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber so viel kam da wirklich nicht bei rum.
Nee, ist richtig. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hat es ja in einer Szene nochmal später, um auf die zweite Halbzeit vorzugreifen, als Weishaupt dann Metcalf mal stehen lässt, dass man eigentlich ihn, der unglaublich gut im Dribbling ist, immer mal wieder geplant hat, in 1-gegen-1-Situationen zu bringen gegen einen Rechtsverteidiger, bei dem man schon vor dem Spiel wusste, egal wer da spielt, der ist entweder nicht gelernt oder nicht im Rhythmus. Und dann ist auch die einzige Situation in der ersten Halbzeit, die es müsste der Schuss sein von Günther gewesen sein, den du ansprichst, der entsteht dann auch, weil Weißhaupt dann mal ein bisschen Raum bekommt und die Abwehr dann drauf reagieren muss und der dann Günther freispielen kann. Aber ganz allgemein ist man eigentlich nicht wirklich in Abschlusssituation gekommen.
Du hast doch eben Schlotterbeck angesprochen, da habe ich mich zum Beispiel kurz gefragt, also warte mal, ist der nicht in Dortmund jetzt? Also sind die Männer verbannt? Bestimmt, oder? Weil es geht, das kann nicht sein, dass irgendwie alle Schlotterbeck heißt und auch in Freiburg sind. Irgendwie müssten die Geschwister sein, oder?
Ja, es sind Brüder und der Onkel von den beiden hat in den 80ern beim SC gespielt, der Nils Schlotterbeck, also ist schon der dritte sozusagen. Also aber der ältere Bruder von Nico.
Also Schlotterbeck, Freiburg, das passt also, ne?
Genau, ist richtig.
Und wie du meintest, es hat, also im Grunde war das ein Fehlpass, also es wirkte sehr viel, es ging nicht viel nach vorne, das heißt, man musste sich versuchen, irgendwie ein bisschen zu koordinieren und einen Spielaufbau voranzutreiben und dann kam halt in der 37. Minute halt ein Fehlpass gegen Ginter, wo sich durchgesetzt wurde und man quasi 1 gegen 1, also wo Aminido 1 gegen 1 gegen Atubolu freistand und wirklich, also deswegen bin ich auch Fan von Atubolu, muss ich ganz klar sagen, wie er das Ding da rausgeholt hat, das war wirklich, also da hätte das 1-0 schon fallen müssen. Das war wirklich die gefährlichste Chance des ganzen, erstmal des ganzen Spiels bis zur Minute 37. Aber das war schon so, da hast du schon gemerkt, okay, also Freiburg, da könnte, also von uns, das wirkt ja so, okay, vielleicht könnte hier was gehen. Also gerade ab der Chance.
Ja, absolut. Gleichzeitig dachte ich mir, als die Chance nicht reinging, die übrigens bei allem, was Atubolo richtig macht, Aminido auch einfach im Tor unterbringen muss, das muss man so sagen. In der Situation dachte ich so ein bisschen, okay, nach der ersten Halbzeit, St. Pauli nutzt seine Großchance nicht, das 1-0 zu machen. Vielleicht rettet man sich einfach in die Pause und dann passt man ein bisschen an und dann wird es schon. Hab die Chance eigentlich eher als positiven Faktor für Freiburg gesehen. Dachte aber halt auch nicht, dass man euch 3 Minuten später nochmal einlädt.
Ja, der Aminido hat gegen den HSV auch schon mal sowas liegen lassen. Also auch wieder voll auf den Mann gepüllt. Also ich weiß auch gar nicht, wo er ziehen gelernt hat. Also ich würde persönlich, wenn du vorm Tor stehst, irgendwie versuchen, in die Ecke zu schieben. Das ist meistens der Feind jeden Torhüters. Aber nicht das erste Mal, dass er quasi 1 gegen 1 steht, also quasi 1 gegen 1 die Situation vor sich hat und genau auf dem Torwart spielt. Das ist halt so eine Situation, jetzt sind wir halt hier und feiern Atubolu ab und sagen, ich auch selbst als ehemaliger aktiver Torwart, ist, ey, das ist voll super gerettet, aber wenn du denkst, warte mal, der Stürmer hat das selber jetzt vermasselt. Aber die Chance hatten wir dann gleich nochmal, das 5 Minuten später nachzuholen. Im Grunde ein Rückpass von Schlotterbeck aus der Mittellinie, der vollkommen in die falsche Richtung ging. Ich weiß gar nicht, was er sich dabei gedacht hat. Im Grunde wollte Daschner da sofort losgezogen ist, frei vom Tor einfach einen richtig coolen Lupfer gemacht hat. Also das ist, also da hast du auch vielleicht auch gemerkt, okay, Freiburg hat gerade, ich will nicht sagen, ist kopflos, aber das wirkte, okay, guck mal, wir können hier wirklich gewinnen.
Ja, man sieht es ganz gut in der Situation, um es aus Freiburger Sicht zu beschreiben. Das, was ich vorhin gesagt habe, also Kevin Schlotterbeck hat den Ball, guckt nach rechts, guckt nach links, hat keine Anspielstation. In dem Moment, wo er merkt, er hat schon Druck von Daschner, probiert er den Rückpass zu spielen und der verhungert ihm halt. Aber letztlich, natürlich, es darf nicht passieren. In dem Moment, wo er merkt, er hat keine Anspielstation, muss der Ball halt im Zweifel klar ins Seiten aus. Aber es passiert halt auch, weil er allein gelassen wird.
Und die Reaktion folgt dann an sich prompt, also in der Halbzeit hat Streich 4-mal gewechselt, unter anderem kam Kofi ins Spiel, zusammen mit Gregoritsch und Lienhard Höfler, jetzt die Namen ist jetzt für, also ich habe nur die beiden, jetzt Kofi und Gregoritsch gesagt, weil die mir am geläufigsten sind, also sehr, sehr Dauerrotation, also wurde schon mal viel verändert und war das quasi so eine Reaktion, okay, wir wollen das Ding trotzdem jetzt quasi, ich sag mal, gut beenden, also jetzt kann ich, scheinbar hat auch Streich begriffen, dass da nichts funktioniert hat.
Ja, absolut. Höfler ist das wichtige Element des Freiburger Spiels, als Taktgeber im zentralen Mittelfeld. Und auch wenn Keitel das als seinen Ersatz sogar ganz gut gemacht hat, hat man dann doch gemerkt, okay, das klappt heute nicht ohne ihn. Und Kofi ist halt dann doch nochmal stärkeren, das, was ich vorhin beschrieben habe, ein bisschen aufzubrechen, indem er halt jemand ist, der dann tief kommt, sich Bälle auch fordert, Ballkontakte möchte und dann automatisch ein bisschen für Unruhe sorgt im Zentrum. Dem war sich euer Team auch bewusst, weil er hat ziemlich viele harte Kontakte bekommen, sobald er im Ball war.
Aber harte Kontakte, gut, dass du es mir jetzt gerade dieses Thema ansprichst. Ich habe es mir auch als Frage notiert. St. Pauli wurde von einem Freiburger Twitter-User als Trittertruppe bezeichnet. Teilst du diese Meinung?
Überhaupt nicht. Also es gab, finde ich, zwei Fouls, die drüber waren. Einmal gab es eins von Paquerada gegen Kofi, wo es aus irgendeinem unerfindlichen Grund keine gelbe Karte gab. Da war er deutlich zu spät und dann gab es in der Verlängerung zwei Sachen, aber Verlängerung ist halt immer so ein bisschen, das ist dann auch oft eine Kraftfrage, dann bist du ein bisschen später im Zweikampf. Würde sagen, Wiekow gegen Günther, rechts an der Seitenlinie, gibt wahrscheinlich mit Videoassistent sogar rot, weil er überhaupt keine Chance mehr auf den Ball hat und ihn mit offener Sohle oben am Sprunggelenk trifft, da ist zum Glück nichts passiert. Und Jackson Irvine trifft Kofi auch relativ hart, aber entschuldigt sich halt sofort und ist auch einfach nur eine halbe Sekunde zu spät. Wird aber ganz allgemein sagen, dass da keine Tretertruppe auf dem Feld stand, überhaupt nicht. Also der Einzige, mit dem ich mich manchmal ein bisschen aufgeregt habe, war Paquerada, weil er das dann auch mit dem Zeitspiel manchmal ein bisschen übertrieben hat gegen Ende der 90 Minuten. Aber da ist so halt auch, wenn du, also erstens mal macht das jede Mannschaft und wenn du halt als Favoriten im 1-0 hinterher rennst, dann regst du dich über jeden Spieler auf, der mal 10 Sekunden länger liegen bleibt, als er es müsste. Also, aber ich finde, also jegliche Bewertung, ich habe auch einige gelesen, die gesagt haben, St. Pauli würde überhart spielen, finde ich völlig übertrieben.
Dann gab es auch eine Situation, die ich von oben so gesehen habe. Also Ginter wurde relativ lange behandelt. Ich habe es gar nicht richtig mitbekommen, was da passiert ist. Mhm. Also das, ich habe echt sogar mit gerechnet, das war irgendein Zweikampf gegen uns oder einen unserer Spieler, dass er da irgendwie jetzt auf dem Boden liegt. Aber wenn ich mir so die Szenen danach so angeguckt habe, also dem wenigen Ressourcen, die ich zur Verfügung hatte, das ist quasi, dass ihr euch quasi selbst umgehauen habt. Also der Kübler, also das war der, glaube ich, Kübler, der Ginter mit dem Arm oder dem Ellenbogen getroffen hat und er musste behandelt werden. Ich habe auch danach die Bilder gesehen, weil Ginter war danach Man of the Match. Und er so, oh, ich war, also das war zur 50. Minute ungefähr. Und ich weiß nicht, ob hat Ginter bis zum, doch, muss er ja, wenn er die Vorlage zum 2-1 gegeben hat, dann hat Ginter ja bis zum Ende gespielt. Ich meine, wir reden jetzt von also 40 bis 90 und dann nochmal 30, also fast 70 Minuten, wo er noch gespielt hat mit so einer genähten Platzwunde auf dem Kopf. Also das ist wiederum, wir reden halt sehr oft von Kopfverletzungen im Fußball und weiterspielen und riskant spielen. Also war es nicht echt so riskant und gefährlich, von Streich ihn da drin zu lassen? So wirkt mir das. Also ich persönlich, wir haben das sowas, also eigentlich muss man wirklich mal Vorsicht walten lassen und ihn halt rausnehmen. Das hatten wir auch letztens mit Jackson Irvine gegen Braunschweig, wo halt wirklich sein, also das ging halt nicht mehr. Du musst ihn dann solche Leute eigentlich rausnehmen, oder?
Ich würde es ein bisschen differenziert sehen. Also ich bin grundsätzlich bei Kopfverletzungen völlig deiner Meinung, weil es ja auch sehr viele Studien dazu gibt, wie dann, wenn man wenn es Richtung Gehirnerschütterung geht und man kriegt einen Second Impact, dass es wirklich nachhaltige Schäden verursachen kann. Aber Ginter hat sich gestern am Ansatz des Nasenbeins verletzt, also an der Nasenwurzel hat man, glaube ich, dann gestern Abend noch gesagt. Und das hat einfach nur sehr stark geblutet, weil es halt im Gesicht dünnere Gefäße und so weiter. Aber tatsächlich hatte sein Kopf, also sein Schädel und Gehirn und so weiter, hat gar nichts abbekommen. Deswegen fand ich das ausnahmsweise gestern tatsächlich vertretbar. Fand später tatsächlich noch mal schwieriger, weil ich weiß nicht, wie gut es im Stadion rüberkam. Vom Fernseher war das ja dann noch mal die krassere heroische Leistung. Anfang der zweiten Halbzeit der Verlängerung klärt Ginter eine Flanke von links zur Ecke und wird ja dann noch mal behandelt, weil er da mit dem Standbein hängen bleibt und halt offensichtlich mit dem Fuß umknickt und danach auch nicht mehr rennen kann. Spielt dann 2 Minuten Innenverteidiger. Nachdem das nicht geht, spielt Höfler Innenverteidiger und Ginter geht erst auf die 6. Und später neben Gregoritsch in den Sturm vorne rein. Und man hat halt gesehen, er konnte eigentlich keinen Sprint mehr ziehen, außer dass er, also er hat nichts gemacht, außer sich in den Weg zu stellen und ein bisschen in Richtung des Geschehens zu laufen. Und leitet dann trotzdem erst die Ecke ein zum 2-1 und verlängert die Ecke dann noch zum 2-1. Und das ist dann trotzdem, trotz allem, was man dann ja als Fußballfan gerne überhöht als Willensleistung, was man auch als Fan einfach verstehen kann. Also ich war gestern auch Ginter absolut gehypt auf das, wie er sich da durchgekämpft hat. Aber es ist natürlich schon riskant. Also weiß halt nicht an dem Adrenalin, was mit dem Band ist. Vielleicht ist es gedehnt und damit, dass du 10 Minuten drauf rumrennst und halt Leistungssport betreibst, sorgst du dafür, dass es reißt. Und er kann zum Beispiel nicht zur WM oder so. Das war schon, also es war Wahnsinn von Matthias Ginter gestern insgesamt.
Und dann, wenn man jetzt nach der Szene mit Ginter das Spiel weiter verfolgt oder betrachtet, so wirkt, so kam einem das rüber, dass quasi wir kompakt verteidigt haben und Freiburg sich halt immer noch, obwohl man viermal gewechselt hat, sich immer noch schwer tat, irgendwas nach vorne zu bringen oder eine Idee zu entwickeln. Also es kam relativ viel nach vorne, aber dann irgendwie kam aber nicht wirklich was durch, ne?
Ja, es war besser als in der ersten Halbzeit, weil man den viel fruchtlosen Ballbesitz halt in eurer Hälfte hatte und nicht in der eigenen. Dann waren Ballverluste halt auch nicht sofort so unglaublich gefährlich, sondern du hattest dann halt noch eine Konterabsicherung dahinter. Aber man hat sich auf jeden Fall sehr schwer getan, eine Chance zu kreieren und würde auch sagen, bis auf den einen Durchbruch von Weißhaupt auf links, den Smith fast zu einem Eigentor verwertet, ist die Ginter-Chance dann erst die zweite Großchance in der zweiten Halbzeit und dann auch schon zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr damit gerechnet habe, dass sich hier ein Ausgleich andeutet.
Und dann kam in der 76. Minute, also ich erinnere mich auch noch an meine Reaktion, in dem Augenblick, wo gesagt wurde, also es gab einen neuen Wechsel und Weißhaupt ging raus und es kam der Grifo rein. Mhm. Also in dem Augenblick, als Grifo reinkam, dachte ich so, oh, okay, jetzt meint das Streich es ernst. Ich glaube jetzt, also weil Grifo habe ich so eine Erinnerung, also der wurde auch, glaube ich, ein paar Mal für die Nationalmannschaft nominiert für Italien und den habe ich so eine Erinnerung beim letzten Mal, als wir gegen euch gespielt haben, dass er einfach geschwindelig gespielt hat. Und das ist der ist quasi der Mann, ich will nicht sagen, fürs Grobe ist, aber jetzt quasi den finalen Stich setzen soll.
Ja, also grundsätzlich würde ich aber auch sagen, schon davor, also ich habe bei Streich nie den Verdacht, dass er irgendwas nicht ernst nimmt, tatsächlich. Aber bei Grifo hat man in den letzten 3-4 Pflichtspielen schon gesehen, dass es immer mal wieder Phasen gab, wo er Sprints nicht mitziehen konnte, wo ihm echt die Belastung von den englischen Wochen echt nahe ging. Und ich glaube, wenn Streich irgendeine Möglichkeit gehabt hätte, ihn draußen zu lassen, hätte er es getan. Einfach damit er mal tatsächlich eine ganze Woche lang Pause bekommt, bis am Samstag Bremen kommt. Aber irgendwann kannst du nicht drauf verzichten, einfach weil auch die Standards so gut sind, dass du diesen Faktor brauchst, dass du, wenn du Ecken oder Freistöße bekommst, dass du nicht nur Günther hast, der den mit links treten kann, sondern auch Grifo, der mit rechts treten kann. Er schlägt die besten Flanken aus dem Spiel, aus dem Kader. Das war irgendwann nicht mehr umgänglich, wenn du halt in die nächste Runde willst.
Und dann kamen wir noch zu einer Rudelbildung und ich habe auch nicht genau mitbekommen, was da jetzt genau Sache war. Und im Nachhinein hat mir jemand zugesteckt, Moment mal, da wurde eine gelbe Karte verteilt für Freiburg oder ich glaube auch für einen für uns, einen für euch. Aber keiner weiß jetzt warum.
Ja, es ist, also Aremu kriegt in der Situation gelb fürs Foul. Das war das zweite oder das dritte, ein bisschen härter innerhalb von kürzerer Zeit, dann war er fällig sozusagen. Und dann stürzen halt alle gleichzeitig drauf los und ich kann weder bei Kübler bei uns noch bei Daschner bei euch jetzt irgendwie nachvollziehen, dass irgendwas großartig mehr passiert wäre als bei allen anderen, die da waren. Aber habe dann immer das Gefühl, Schiedsrichter denken sich, okay, sie kommen am besten raus aus der Situation, indem sie einfach in beiden Mannschaften hingeben und eine gelbe geben, weil sich dann alle fair behandelt fühlen. Ich finde es aber, ja, ich weiß, dass es so gemacht wird, aber ich bin da nie der große Fan davon, auch wenn zwei Leute zum Beispiel rangeln und einer initiiert das Klargeben, kriegen auch immer beide gelb. Und ich finde das immer ein bisschen frustrierend und ein bisschen den leichten Weg raus vom Schiedsrichter und auch von Prüch, den ich gestern mal wieder nicht spielentscheidend schlecht fand, aber in seiner ganzen Linie und persönlichen Strafen und so weiter, ich kann mit Felix Brüch einfach nicht sonderlich viel anfangen.
Thema Felix Brüch zum Beispiel, da habe ich von eurer Bubble viel gelesen, dass quasi Brüch die ultimative Personalifizierung des Teufels ist, quasi Fußballhasser, Fußballgegner, wie auch immer, dass er da keinen Elfmeter gibt oder kein VAR-Eingriff erfolgt ist, weil er einfach das Spiel weiter hat laufen lassen. Da nicht geahnt, also klar, es ist halt 90. Minute, man liegt nur eins hinten, man ist nervös, man will halt jede Chance nutzen, um irgendwie noch ein Tor zu schießen oder ein Tor zu machen. Wie wirkt das denn für euch? Im Grunde war es halt so wirkte mir das aus großer Distanz an die Hand geschossen. Und es ist halt das Thema, wo man sich im Fußball permanent aufregt, aber man kann ja auch nicht deine Arme abhacken, sonst müssten wir einfach armlosen Fußball spielen. Das ist ja auch blöd, das ist ja auch nicht die Lösung.
Ja, ich verstehe halt nicht so ganz, warum sein Arm da irgendwie also von Spigalas Arm so abgestreckt vom Körper oberhalb des Kopfes ist, aber also ich sehe es grundsätzlich auch wie du. Also es ist halt dann trotzdem egal, was er da mit den Armen macht. Ich glaube, Smith will den Ball klären und schießt ihm halt aus 1-2 Metern an den Arm. Weiß tatsächlich nicht, was ein Videoassistent draus gemacht hätte, den es ja aber nicht gibt in der zweiten Runde vom DFB-Pokal. Hab mich jetzt aber auch nicht. Also ich glaube, es ist jetzt so nicht dadurch, dass es 1-1 danach fällt, aber ich bin dann meistens so in Einzelentscheidungen relativ emotionslos, wenn es um Schiedsrichterentscheidungen gibt, wenn das für mich vertretbar ist, und vertretbar fand ich es, den nicht zu geben.
Aber gut, dass du mal gesagt hast mit dem VAR, dass den nicht gibt, das wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr. Ich hatte das nicht mehr im Hinterkopf, weil mittlerweile ist der VAR so in unserem Alltag drin, dass ich das so, dass ich es einfach so wahrnehme, so, ja gut, wenn der VAR nichts gesagt hat, dann keine Ahnung.
Ja. Nee, gibt es erst im Achtelfinale tatsächlich.
Okay. Wieder was Neues gelernt. Dann kam persönlich eine Szene, da wo ich persönlich für mich das so bewertet habe, ich weiß nicht, ob das ein Fehler von Timo Schulz war, weil im Grunde hast du so gemacht, dass du hast Matanovic halt wieder rausgenommen, da kam er vorhin wieder rein, und dann also eine Stunde kam er rein, und dann wurde er rausgenommen. Dann kam Beifuß. Matanovic ist ein Stürmer, Beifuß ist hinten. Du hast quasi für mich persönlich signalisiert, an Freiburg, wir wollen nicht mehr, wir machen hinten dich und parken den Bus vorne. Und dann kam eine Situation, ich weiß nicht, ob das da eine Abstimmungsprobleme gab, auf jeden Fall kam Keitel irgendwie an den Ball, der irgendwie, anstatt einfach den Ball irgendwie wegzupölen oder wie auch immer, dass Keitel an den Ball kam und geflankt hat. Er kam da irgendwie durch 2-3 Leute von uns durch, hat zum zweiten Pfosten geflankt, wo halt Ginter einfach aus kurzer Distanz einfach einnickt, wo einfach wirklich, also da, er steht halt da, wo ein Spieler stehen sollte, der ein Tor treffen muss und sollte in der Situation. Im Grunde war es halt eine verschenkte Führung in dem Augenblick. Bevor du auf das Tor eingehst, wie du es wahrgenommen hast, hat man in der 90. Minute wurde man nervös in Freiburg? Hat man da gemerkt, okay, scheiße, es wird nichts mehr?
Also ich ja, ich bin da so nicht. Der Nick hat bei uns in der Folge gesagt, er dachte schon bis zuletzt, das wird schon irgendwie. Ich habe dieses Mindset nie, sondern ich denke immer so, okay, warum sollte jetzt, was in den 90 Minuten davor nicht funktioniert hat, warum sollte das in den 5 Minuten klappen? Aber sehr offensichtlich wurde man im Team nicht unbedingt nervös. Würde sagen, das Tor selber, wahrscheinlich kann es Fasli bei euch verteidigen, wenn er den langen Ball einfach direkt zurückköpft zum Keeper. Lässt ihn aber dann springen, weil er sich den nicht traut. Gregoritsch legt ihn zurück, und da muss ich sagen, ich finde es auch tatsächlich nicht mal so schlimm verteidigt, sondern die Abwehr rückt halt geschlossen raus und Keitel hat den Ball auf dem schwächeren Fuß und chippt den halt mit Gefühl genau dahin, wo Ginter steht, und ich bin ein großer Jannik Keitel-Fan, aber ich hätte ihm den Ball im Leben nicht zugetraut, dass er den genau dahin spielt. Von dem her würde sagen, das kann halt passieren tatsächlich. Konnte aber auch den Beifuß für Matanovic-Wechsel nicht so ganz verstehen, weil ich weiß nicht so ganz, was der Plan war. Willst du es dann mit einem 6-3-1 oder so zu Ende spielen? Weil wenn du Kopfballstärke hinten haben möchtest, ich weiß nicht, Matanovic ist in meinem Gedächtnis auch irgendwie 5 Meter groß, dann stell den halt für die letzten Minuten hinten rein, und wenn du doch noch einen kriegst, dann hast du zumindest noch einen Stürmer für die Verlängerung.
Und ist ja fast nicht zur Nachspielzeit gekommen, weil es ja fast noch ein 2-1 gab, ne? Also kurz danach gab es ja wirklich noch eine Chance, wo, glaube ich, Ginter wieder unseren Torwart angeköpft hat. Also es war, hätte innerhalb von 2-3 Minuten hätte das Spiel wieder kippen können komplett, ne?
Ja, richtig, vor allen Dingen, weil der Nachschuss von Lien hat wahrscheinlich reingeht, wenn Gregoritsch nicht dastehen würde. Er kann sich natürlich nicht in Luft auflösen, aber das wäre verrückt gewesen. Da hat man auch echt, also ihr habt ja die Spannung sehr schnell wiedergefunden in der Verlängerung, aber direkt nach dem 1-1, ich glaube, wenn die Nachspielzeit 7 oder 8 Minuten lang gewesen wäre, hätte es Freiburg, glaube ich, dann in der Zeit entschieden, weil da hattest du echt das Gefühl bei euch, geh mal kurz die Köpfe runter.
Wie hast du die Verlängerung wahrgenommen? Also es wirkte, also du hast einen, glaube ich, einen schnell geführten Freistoß von euch gehabt in der ersten Hälfte der Verlängerung. Dann aber in der zweiten Hälfte wirkt es dann wiederum so, dass wir immer mehr versucht haben, nach vorne zu spielen. Es gab, glaube ich, gefühlt 2-3 Chancen, aber die Situation, wo wir wirklich vors Tor kamen und dann wir uns aufgeregt hatten, dass da einfach nichts Konkretes draus wurde. Klar, du kannst zwar mit Hartl einmal 20 Meter aufs Tor schießen, aber das gab es dann, glaube ich, Atubolu hat da, glaube ich, gut gerettet in der Situation, aber im Grunde hattest du quasi auch eine 3 gegen 2 Situation vor dem Freiburger Tor, die nicht zu Ende gespielt worden ist. Dann war der Pass zu langsam und auf einmal waren Freiburger wieder zwischen Torwart und St. Pauli-Spieler. Also das hat uns dann auch geärgert, dass da nichts bei rumkam. Ne? Und im Großen und Ganzen war es relativ gut ausgeglichen, dass man sich schon ein bisschen aufs Elferschießen eingestellt hat. Etwas, was ich persönlich nie möchte. Also die Verlängerung hasse ich abgrundtief wie die Pest. Und Elferschießen auch so, weil Elferschießen, ich glaube, ist etwas, was uns, glaube ich, aufgefallen ist. Jeder Fan von seiner eigenen Mannschaft behauptet, dass seine Mannschaft im Elferschießen schlecht ist. Und im Grunde ist es, glaube ich, so ein Glücksding gewesen, wäre das dann im Elferschießen gewesen. Also ich weiß nicht, wie wir da performt hätten. Aber dann kam es halt zu der Situation in der 119., wo das 2-1 fiel. Wie hast du es für dich wahrgenommen? Wie war die Szenerie für dich zum Bewerten?
Ich will noch ganz kurz auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, wenn ich darf.
Ja, klar.
Ich hatte das Gefühl, dass es nicht ins Elfmeterschießen geht, weil ich eben auch, also die Konterchancen von euch waren da und ich finde, man hat beim SC dann doch gemerkt, dass man auf das Siegtor geht und im Zweifel dann Räume anbietet, weil man dieses Glücksspiel Elfmeterschießen nicht haben wollte. Einerseits, weil du es als Favorit, glaube ich, nicht haben möchtest. Vielleicht auch, weil beim einen oder anderen noch Trauma aus dem Pokalfinale da war, eingeschlossen mir. Ich weiß nicht, ob ich je wieder ein Elfmeterschießen angucken kann. Naja. Und das 2-1 dann, ich glaube, Tim, ich habe heute Morgen euren Blog noch gelesen, hat es auch geschrieben, das ist halt einfach nicht groß zu verteidigen. Freiburg macht es seit 5, 6 Jahren, normalerweise immer mit Nicolas Höfler auf dem ersten Pfosten, der da einläuft. Jetzt sind sogar Ginter und Höfler hingelaufen. Und die Ecke von Grifo kommt mit Zug und genau auf den Punkt, wo sie runterfallen soll. Ginter verlängert den und danach hast du als Abwehrspieler einfach, du hast so eine schlechte Positionierung. Der Ball kommt mit Zug Richtung 5-Meter-Raum. Und selbst wenn du selber einen Kopf reinkriegst, geht er im Zweifel ins eigene Tor. Das ist einfach eine richtig gute Variante. Und es hat halt Gründe, warum man irgendwie mit der Variante in den letzten 5 Jahren gefühlt 15 bis 20 Tore gemacht hat, weil die einfach, wenn sie gut ausgeführt ist, kaum zu verteidigen ist. Und halt super bitter für euch, dass es in der 119. Minute passiert.
Also darauf war ja kurz danach ja auch schon Schluss. Wenn man jetzt die gelbe Karte für Jigawa mal kurz mal absieht, ist dann jetzt nicht groß, was passiert ist, war relativ am Ende. Im großen Sand muss man halt so sagen, als wir angereist sind, haben wir schon damit gerechnet, dass es halt eventuell ein besseres Spiel wird, weil wir halt den Derby-Sieg im Hintergrund hatten, also im Rücken hatten. Und dass man versucht, so gut wie es geht, dagegen zu halten und dann gemerkt hat, okay, hier könnte doch was gehen. Und wenn du quasi wieder in letzter Minute oder in der Nachspielzeit sogar etwas, was fast schon sicher geglaubt war, also wir haben schon nicht gefeiert, aber waren schon euphorisiert und dass dann im Keim erstickt wird und in der Nachspielzeit in der letzten Sekunde nochmal das 2-1 bekommst, da waren wir schon echt enttäuscht. Also wir wären auch enttäuscht gewesen, wäre es irgendwie ein 6-0 geworden, aber jetzt sind wir nochmal haben schon irgendwas ausgemalt gehabt, aber dann wurde das ist eine andere Art von Enttäuschung. Man war nicht frustriert, man war traurig, weil es doch nicht geklappt hat, weil die Chance da gewesen wäre.
Kann ich völlig nachvollziehen. Wir hatten also andere Situationen, weil K.O.-Runde schon noch mal ein bisschen härter ist, aber zweiter Spieltag diese Saison gegen Dortmund, 1-0 geführt, bis zur 80. überragendes Spiel gemacht, mit dem keiner so richtig gerechnet hat und dann legt sich Flecken ein Tor rein und du verlierst es noch 3-1. Oder halt auch das Pokalfinale gegen Leipzig, wo wir ja alle als Underdog hingefahren sind. Und dann führst du 1-0 bis ab der 55. in Überzahl und hast so gefühlt einen Sieg schon in der Hand. Und das entrissen zu bekommen, fühlt sich immer deutlich schlimmer an, als wenn du dich früh auf irgendwas einstellen kannst.
Und dann habe ich auch ein paar Screenshots gesehen, wo gesagt wurde, ja guck mal, und das hast du auch beim letzten Mal ja auch erwähnt, beim VDS-Gespräch, dass ihr in Osnabrück ja auch gerade noch so weiterkamt. Also im Grunde ist das jetzt nicht so, dass jetzt Freiburg jede Runde 7-0 gewinnt, sondern einfach auch mal was zu strugglen hat. Mhm. Und im Grunde haben wir dann gesagt, okay, dann haben wir wenigstens gegen den DFB-Pokalsieger gewonnen jetzt, also die für diese Saison. Also für uns persönlich, jetzt drücken wir natürlich euch die Daumen und hoffen, dass ihr da sogar weit wie es geht kommt, im besten Fall ja auch gewinnt, weil dann haben wir gegen den Pokalsieger verloren. Also für uns ist alles okay. haben wir so akzeptiert, jetzt müssen wir den, also müssen wir nicht, also haben wir schon wieder den Kopf oben und gucken nach Bielefeld, weil wir wissen, okay, wir haben ein gutes Fazit draus aus dem Spiel gezogen, die Mannschaft hat super, super performt, klar, ja, man ist raus, okay, ist halt so, aber im Großen und Ganzen freue ich mich schon auf das Spiel gegen Bielefeld, obwohl es wiederum so ein Spiel ist, okay, Tabellenletzter, 0-6 auf die Fresse gekriegt, gefährliches Spiel wieder, im Grunde ist wieder der perfekte Aufgegner, kommt jetzt wieder zu, wieder an die Alm und da sind meistens wir und wohin geht's bei euch, also gegen wen spielt ihr jetzt? War das Bremen?
Ja, wir spielen gegen Bremen. Ich möchte noch kurz sagen, das, was du vorhin meintest, alle Teams sagen, sie sind schlecht im Elfmeterschießen, das sagen auch alle Fans, sie sind Aufbaugegner. Das ist, glaube ich, ein ähnliches Phänomen in Fußball Deutschland.
Nee, weil ich kam auf Bremen, weil ich hatte mich gewundert, weil euer Shadow und Heft, es gab da einmal eine Figur von, also klar, eine Comics-Figur von Freiburg und St. Pauli und dazu war eine Bremen-Flagge. Und ja, ich habe das erstmal gar nicht verstanden, was das überhaupt soll. Also wie, warum ist jetzt Bremen mit drauf? Aber scheinbar wurde es quasi 2-1 verpackt, ne?
Genau, und bin nicht so böse drum, dass Bremen gestern auch ins Elfmeterschießen musste. Und dann ist vielleicht auch nicht komplett ausgeruht, nach Freiburg fährt.
Okay, sehr gut. Noch ein, zwei Sachen möchte ich noch da lassen. Es gab von Freiburger Seite ein Spruchband bezüglich der Polizeigewalt. Ich denke mal höchstwahrscheinlich auch auf uns bezogen vom letzten Freitag, dass sich da solidarisiert worden ist. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Und ein kurzes Update nochmal dazu, Polizeigewalt. Jetzt kam die Polizei Hamburg auf die geile Idee, einfach die Kosten, einfach, also man versucht die Kosten auf den Verein umzumünzen, was halt einfach, also könnt ihr doch selbst nicht ernst meinen, dass sie einfach jetzt seit einem Jahr uns drangsalieren, permanent Wasserwerfer auffahren, gefühlt mit Tausenden Polizisten da immer rumlaufen, aber jetzt die Kosten auf den Verein ummünzen wollen, die entscheiden doch auf einmal, dass, wenn die, können die entscheiden, okay, dann machen wir immer 1.000, dann sind die Kosten hoch, dann muss der Verein bezahlen. Also es geht dann halt noch nicht, ne? Liebe Polizei Hamburg, das geht nicht. Mal gucken. Muss ich aber auch sagen, noch ein Kommentar dazu, zu eurer Kurve, das war richtig, richtig gut, was ihr da oben, was ihr da gemacht habt. Und auch, wie du gesagt hast, ja, man vermisst die alte Heimat, aber die neue Kurve, man hat schön viel Platz nach oben, man hat viel mehr Mitquachquote, also so, das wirkte uns, das hat auch oft gehört, diese neue Kurve tut euch richtig gut.
Ja, es war auch richtig laut gestern, das kam auch am Fernsehen rüber, auch ein Grund darüber, warum ich dann doch traurig war, dass ich mich nicht entschieden habe, ins Stadion zu gehen. Okay. Aber ihr wart übrigens auch laut, man hat euch auch in den kleinen Pausen, die sich der SC-Block genommen hat, war St. Pauli sehr gut zu hören.
Auf jeden Fall war es ein echt auch ein guter Auftritt für unter der Woche Freiburg auswärts. Auf jeden Fall alle Mitreisende, echt, habt ihr super gemacht. Haben uns trotzdem akustisch zu hören gegeben. Klar, 2.000 gegen 33.000 ist das schon mal eine Hausnummer. Aber habt ihr auf jeden Fall alle richtig gut gemacht. Auf jeden Fall, es war richtig schön, so viele Gesichter aus Hamburg zu sehen. Und dann war auch echt amüsant, weil einer hat mich dann quasi so angesprochen, ja, bist du aus Hamburg? Sag ich, ja, natürlich, was denn sonst? Warum soll ich denn sonst herkommen? Weil halt natürlich, du hast auch viele Exilantinnen und Exilanten. Du hast viele aus dem Umland, die auch Fans, aber das hast du bei jedem Verein so. Auch beim HSV ja auch, bei Gladbach und wie auch immer, auch im Süden Deutschlands so. Deswegen ist halt auch vollkommen okay, dass aus dem Süden Deutschlands auch Leute da waren. Hast du noch letzte Worte zum Spiel, um das Ding abzuschließen?
Ich hoffe einfach, dass wir uns so schnell wie möglich wieder sehen. Also Freiburg und St.
Wollt ihr absteigen oder was?
Haha, nein. Ja. Also entweder wir sehen uns nächstes Jahr dann in Berlin im Pokalfinale, in 23/24, oder ihr steigt halt einfach verdammt nochmal auf.
Ja, die Chance wäre da gewesen letzte Saison, aber leider, na gut, ich will nicht weiter drüber reden, das schmerzt immer noch. ja, Patrick. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du wieder mein Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind sehr vorangeschritten. Deswegen ist es jetzt umso wichtiger, dass wir jetzt es ist auch 13 Uhr, wir müssen das Gespräch auch langsam beenden, dass du auch wieder deinen normalen Alltag wieder fortführen kannst.
Ja, danke dir, Luca. Auch danke für die Begleitung drumherum. Mit dem Bild gestern noch bei Twitter mit den beiden Aufklebern und so. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können das in Zukunft mal wieder aufleben lassen, wenn es entweder gegeneinander geht oder wenn irgendein Spieler in die eine oder andere Richtung wechselt.
Auf jeden Fall. Grüß deine Kollegen vom Spotcast. Ich werde mir gleich eure Folge anhören. Und mach ich dann auf jeden Fall, ja. Habt noch einen schönen Tag und liebe Freiburgerinnen und Freiburger, liebe St. Pauli-Fans, das war im Großen und Ganzen für mich ein tolles Spiel und ich hoffe für euch auch. Und das kommende Spiel jetzt gegen Bielefeld, das VDS, kommt demnächst von Yannick. Das sollte in den nächsten Tagen, also bestimmt morgen, übermorgen online sein, bestimmt übermorgen. Deswegen, wir sehen uns dann in Bielefeld und Patrick, dir einen schönen Tag und wir hören uns.
Gleichfalls, ciao.
Ciao, ciao.